Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom LCT Insight Podcast. Heute Gast bei uns ist der Michael Kurti, 3000 Meter Steeple-Spezialist und eins von unseren internationalen Aushängeschildern. In seiner Nachwuchszeit hat der Michi alles gewonnen, was es in der Schweiz zu gewinnen hat gegeben. Er hat sogar zwei U18 Schweizer Rekorde in der Halle verbessert. Nach seiner Teilnahme an den U20 Europameisterschaften im italienischen Rieti im Jahr 2013 ist es aber ruhiger geworden um ihn. Mit dem Wechsel von 800 auf 1500 Meter und dann schlussendlich auf 3000 Meter Steeple hat seine Leichtathletikkarriere nochmal eine Wende und vor allem neuen Schwung aufgenommen. Er gehört gemäss All-Time-Bestenliste zu den bisher besten Steeple-Läufer in der Schweizer Geschichte und er ist ein sicherer Wert für das Schweizer Nationalteam. Seine eindrückliche Bilanz seit 2006, 38 Medaillen an Schweizer Meisterschaften, davon 21 Goldmedaillen. Er ist sechsfacher Internationaler und hat die 8 beste Zeit in dieser All-Time-Bestenliste über 3000 Meter Steeple. Herzlich willkommen bei uns, Michi Kurti. Schön, bist du bei uns.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Die erste Frage, die uns natürlich brennend interessiert: Wie geht es dir und wie sieht die aktuelle Formstand aus?
Das ist gerade eine schwierige Frage. Ich habe gestern gerade einen Wettkampf gehabt und der ist nicht so gut gelaufen oder nicht so wie erhofft. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Sortieren, was ist der Grund gewesen, wieso es nicht so gut gelaufen ist. Das ist generell etwas, was man ab und zu machen sollte. Und im Moment bin ich so ein bisschen eben am Sortieren, wie es mir eigentlich geht. Und grundsätzlich bin ich sehr, sehr fit. Ich habe unglaublich gut trainieren in den letzten sicher 2 Monaten. Und das macht mich zuversichtlich für die Zukunft. Und jetzt freue ich mich auf Südafrika, wo ich morgen gehe.
Also da haben wir gerade noch Glück gehabt. Wir haben noch Michi verwutscht, bevor du wieder nach Südafrika ab bist. Logischerweise stelle ich dir Frage ganz am Anfang, weil du hast im 2024 ein grosses Ziel, Michi. Das Ziel, wo viele Sportlerinnen und Sportler eigentlich so als ihr Ziel definieren. Du möchtest nämlich an den Olympischen Spielen in Paris im August teilnehmen. Du gehst nach Südafrika. Das ist wahrscheinlich eins von diesen Teilen, was es braucht für den Weg nach Paris. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Weg, wo du jetzt gerade aktuell bestritten hast, nach Paris zu diesen Olympischen Spielen? Du uns mal ein bisschen etwas erzählen.
Also, wie du sagst, es ist ein kleines Puzzleteil, jetzt das nächste Trainingslager kommt. Ich komme gerade von Monte Gordo, von Portugal. Und gehe eigentlich gerade wieder. Das nächste ist eben Südafrika, wo ansteht. Dann wird der Wintertrainingslager, also bin ich wieder 2 Wochen daheim. Dann wird der Wintertrainingslager anstehen in Spanien. Und dann sind wir auch schon Ende März. Und dann im April wird es wahrscheinlich nochmal ein Trainingslager kommen, aber noch unklar ist wo. Oder vielleicht bleiben wir auch daheim. Es ist ja mittlerweile relativ warm in der Schweiz. Also es kann sein, dass im April so warm ist, dass wir auch gut trainieren. Ja, und dann geht es im Mai schon relativ früh in die Saison rein, weil, wie du weißt, das Jahr ist die Europameisterschaft schon sehr, sehr früh, weil der Olympische Spiel halt im August ist. Ist die Europameisterschaft schon im Juni, schon Anfang Juni.
Und dort planst du auch am Start zu sein eigentlich?
Genau, ja. Dort im Moment bin ich im Ranking, bin ich glaube 27. und 34 Kabinen. Und eben, weil halt die Zeit so kurz ist, um sich zu qualifizieren, da ist ja gar nicht mehr so viel passieren in diesem Ranking. Ich will sicher versuchen, noch zu verbessern im Mai. Und dann ist so das erste große Ziel ist, an der EM zu stehen und dort ins Finale zu kommen. Weil die EM ist ein grosser Lass, wo sehr, sehr viele Punkte gibt im Ranking. Und ja, wie wir alle wissen, im Moment ist das Ranking installiert worden. Also vorletztes Jahr.
Ist das, ja, bei das, ein, zwei Jahren, genau.
Ja, ist das große Ranking installiert worden, wo eigentlich jeder auf der Welt einen gewissen Platz hat und je nachdem, in welchem Platz du bist, qualifizierst du dich für einen grossen Anlass. Und in Paris wird es aber genau gleich sein. 34 werden reinkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 34 werden reinkommen. Und wenn du in der besten 34 bist im Ranking, dann bist du dabei. Also du läufst nicht weiter. Die Limit ist das andere, wo du dich qualifizieren kannst.
Die Limite ist relativ hoch für die Olympischen Spiele. Ich bin nicht 100% sicher, aber ich glaube, du müsstest sogar Schweizer Rekord laufen.
Ja, 7 Sekunden Schweizer Rekord, 8 Sekunden.
Also das ist eine wahnsinnige Anforderung eigentlich für so eine olympische Teilnahme. Ist eigentlich ja, auch logisch, es ist das Höchste, was du kannst als Sportler eigentlich erreichen. Ich höre Trainingslager 2 Wochen, ich höre Trainingslager 3 Wochen. Bist du überhaupt noch da? Was machst du eigentlich beruflich?
Ja, im Moment bin ich nicht mehr viel da, das ist ja so. Ja. Ich habe jetzt wieder studiert im Herbst, aber jetzt seit dem Dezember bin ich Vollprofi und versuche das Jahr Vollprofi zu machen. Respektive mache das Jahr Vollprofi. Genau, also ich bin beruflich nicht engagiert im Moment und habe Vollzeit zum Trainieren. Dementsprechend ist es auch möglich, so viel in Trainingslager zu gehen.
Welche Rolle spielen dabei? Du bist Mitglied vom Basel-Bieter Olympiateam. Dort wird auch Geld gesprochen. Ist das ein wichtiger Bestandteil von dem können überhaupt Profi sein?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ohne das Basel-Bieter Olympiateam hätte ich vor 3 Jahren aufgehört, sicher professionell Leichtathletik zu machen. Das ist so genau. Also, für die, die es nicht wissen, das Basel-Bieter Olympiateam ist ein Team, wo du reinkommen kannst, wenn du die Ambition hast, an den Olympischen Spielen zu gehen. Und du wirst unterstützt mit 12'000 Franken im Jahr. Und das war für mich genau der Betrag, den ich gebraucht habe, um meine Spesen abdecken zu können, die ich habe, zum Trainieren. Nebst dem Verband, der mich unterstützt, und ein paar Sponsoren, die ich habe, die mich unterstützen, die, glaube ich, auch wichtig sind. Und genau eben die Spesen abdecken, die ich habe. Aber das Olympiateam ist absolut der grösste Anteil von dem, den ich einnehme. Und dementsprechend ist es für mich auch unglaublich essentiell, der Teil zu sein von diesem Team. Und wie gesagt, wenn ich nicht in einem Team wäre, hätte ich wahrscheinlich vor 3 Jahren sicher meine professionellen Schuhe an den Nagel gehängt. Ja.
Da sind wir froh, gibt es das Basel-Bieter Olympiateam, ja, weil wir wollen natürlich auch wieder Leute an Olympischen Spielen sehen, die vom MCT kommen. Weißt du denn, ich weiss, das ist jetzt vielleicht eine Frank-Frage, weißt du denn, wenn du ganz genau würdest im Einsatz stehen an diesen Olympischen Spielen?
Jetzt zeitlich? Oder?
Welchen Tag, wenn Zeit? Tust du dir keine Gedanken machen zu diesen Themen, gerade aktuell? Oder es ist es mehr so, jetzt, ich möchte mich qualifizieren?
Das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich weiß wo. Ich weiß, wenn zeitlich, also im August, wenn das ist, aber ich weiß nicht genau den Tag oder die Zeit, das weiß ich nicht. Weil für mich ist es im Moment mein absolut ganzer Fokus, den ich im Leben habe, ist darauf, wie schaffe ich es da hin? Und dementsprechend ist die Frage, wie ich da hin komme, viel wichtiger, wie ich dort performe. Oder anders formuliert, wenn ich dann dort performe oder was genau ich dann abliefere. Aber das Ziel, mein Lebensziel, richtet sich im Moment darauf aus, dort hin zu kommen.
In Paris dürfen wir in Paris einen Start kommen,
genau.
Für alle, die sich das notieren möchten, es wäre der Montag, 5. August, 19.04 startet Round 1 im Stade Saint-Denis in Paris. Also das wäre der erste Moment, wo wir hoffentlich der Michi dürfen über 3000 Meter Steeple unterstützen. Jetzt sind wir in der aktuellen Zeit gewesen. Wir gehen fast ein paar Jahrzehnte zurück. Wie bist du überhaupt zur Leichtathletik gekommen? Das ist natürlich auch eine gute Frage.
Ja, also eigentlich kannst du besser beantworten als ich. Ich weiss noch, dass ich damals, dass du mein Lehrer warst in der Schule. Und ich habe vieles im Kopf gehabt, aber nicht Leichtathletik. Fußball bin ich am Spielen gewesen. Und ich meinte, also ich glaube, oder mir erzählen die Geschichte anwegs so, dass ich den Schulhausrekord geschlagen habe im 12. Lauf. Also ich bin ziemlich sicher sehr gut gewesen am Lauf. Und dann hast du mich in der Schule als Lehrer, als Sportlehrer gefragt, ob ich Lust habe, mal vielleicht in den Leichtathletikverein zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwie den Stadtlauf noch gewonnen habe, irgendwann in dem Zeitraum mal noch. Und dann haben meine Eltern gefunden, ja komm, wir schicken doch das Kind mal ins Leichtathletik.
Genau, also das ist, das kann ich so bestätigen natürlich. Ich habe da irgendeinen kleinen Knirps gesehen, wo, also klein, so klein ist er schon nicht ganz gesehen, ist doch irgendwie 12 gesehen, wo da in einer Turnhalle Runde für Runde locker flockig absolviert hat und mein leichtathletik Herz als Sportlehrer hat natürlich dort gerade sofort gedacht, oh, was ist denn das für einen? Und da habe ich den Michi eben mal gefragt, du bist eigentlich Rennen? Und dann hat er gesagt, nein, nein, er spielt Fußball, aber er hat erst gerade den Stadtlauf gewonnen. Und ist das so ein bisschen, ja, für mich war es ein Zeichen gewesen, dass ich den muss ich packen. Und so ist es dann auch gekommen. Du bist bei uns im LC Terwil gelandet. Du bist, das ist 2006 gewesen, oder? Das ist doch mittlerweile jetzt fast 20 Jahre her. Du bist immer noch beim LC Terwil. Was hat der LCT für eine Bedeutung für dich? Was und die Menschen im LCT, was bedeuten die dir?
Das ist lustig, ich habe den Podcast gelöst, den ersten Podcast am Hegi. Und der Hegi hat schon die Folge beantwortet. Und ich finde, er hat es relativ gut gemacht. Und für mich ist eben der LCT einfach auch eine Familie. Und vor allem, ich habe mir dann so überlegt, und ich bin eigentlich ein Paradebeispiel für die Metapher von dieser Familie. Weil ich einen Großteil von meinen Freunden sind aus dem LCT. Meine Freundin ist aus dem LCT Erwil. Meine Sponsoren kommen aus dem LCT Erwil. Meine Vorbilder kommen aus dem LCT Erwil. Es ist recht spannend, wie gross der Verein im Leben ist. Und für mich hat sich nie vorgestellt, ob ich meinen Verein wechseln würde. Weil für mich ist das auch irgendwie so eine Art. Mir war es immer wichtig, dass ich weiss, wo meine Wurzeln sind. Und also ich habe nie irgendwie einen monetären Anreiz gesehen, um den Verein zu wechseln, weil ich finde, unser Verein macht so eine gute Arbeit, auch in der Nachwuchsförderung, dass ich voll hinter dem Verein stand und auch sehr stolz darauf bin, Teil von dieser Familie zu sein.
Für uns ist es natürlich auch eher, dass wenn so Aushängeschilder wie du, wo vielleicht ein bisschen loser knüpfen, also eine losere Bindung haben als andere, wie sie halt auch in ihrem professionellen Umfeld anders sich orientieren, dient und mient auch. Das ist ganz wichtig, dass die trotzdem noch eben genau das, was du sagst, oder ich weiss, wo ich meine Wurzeln habe. Das ist natürlich für uns für uns als Trainer und auch als Verein natürlich ein ganz tolles Statement, oder wenn wir wissen, hey, ja, du gehörst dazu. Und das macht uns natürlich auch stolz. Darum reisen wir auch nach Rom und München und wo auch immer in der ganzen Welt, um unsere LCTler dann vor Ort auch können, zu erleben und anzuführen. Du blickst auf mehrere Jahre Leichtathletik-Karriere zurück. Oder wir haben es vorher gehört, eine eindrückliche Bilanz eigentlich. Da hat es sicher das ein oder andere, wo du als Höhepunkt bezeichnest. Gibt's einen Höhepunkt von deiner Leichtathletik-Karriere? Gibt's einen Moment, wo du sagst, es war ein Schlüsselelement gewesen, vielleicht in deiner Entwicklung, oder vielleicht ist es auch einfach so, da denkst du immer wieder zurück, wenn du einmal vielleicht nicht mehr, du hast jetzt gesagt, du bist ein bisschen enttäuscht von deiner Leistung von gestern. Mhm. Gibt's so einen Moment, wo du immer wieder zurückblickst und Motivation daraus holst und sagst, das war cool gewesen dort. Gibt es so ein Highlight? Was ist dein absolutes Highlight?
Ich glaube, mein absolutes Highlight ist ein sehr ambivalenter Moment. Es ist eigentlich die Qualifikation zur Europameisterschaft in München. Das ist für mich ein Moment. Es gibt wahrscheinlich viele, viele Highlights, die ich nennen könnte, wie auch eben die EM in Rieti oder verschiedene Schweizer Meistertitel. Aber ich glaube, so richtig das grösste Highlight war für mich die EM in Rom, wo ich mich qualifiziert habe. Weil ich bin dort aus einer Phase rausgekommen, wo ich nicht viel auf die Reihe bekommen habe, zumindest läuferisch. Ich habe unglaublich viel alternativ trainiert, ich habe eine harte Zeit hinter mir gehabt. Und dann habe ich es trotzdem geschafft, auch nach so einer harten Saison mir den Traum zu erfüllen, an einer Europameisterschaft zu starten. Und das war für mich der Moment, wo ich also wie, wenn ich mir das so Blut gelegt habe, zum auch mehr wählen und zum noch mehr schaffen für das Ziel. Und nachher, ja, wie vielleicht finde ich, wisst ihr, ist nachher gleichzeitig aber auch einer von den Tiefpunkten gewesen. Weil nachher die Leistung, die ich gezeigt habe, ist, also ich habe mir 3 Wochen vor Corona eingefangen. Und ich bin an dem Wettkampf, bin ich am Start gestanden, ja, ich wusste, das wird mega schwierig. Aber es ist noch viel schlechter ausgekommen, als ich dachte. Ich habe dort wirklich irgendwie nach zwei, drei Runden gemerkt, okay, ja, der Motor ist eigentlich, also, der Tank ist leer. Und darum ist lustig, dass es eigentlich ein ambivalenter Moment ist. Das ist eigentlich einer von meinen größten Höhepunkte, aber gleichzeitig auch einer von den Tiefpunkten. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich umso mehr will dafür geben und umso mehr will dafür leisten, dass ich jetzt in dieser Saison nochmal von der Europameisterschaft dabei sein und nachher eben auch in Paris am Start aufstehen.
Du redest von dem Moment in München. Ich bin selber auch dabei gewesen, als so Halbbetreuer, Zuschauer. Die Deutschen gelten als unglaublich leichtathletik-affines Publikum. Ja. Du bist dort in einer Morning Session gestartet, wo das Stadion in München schon bereits irgendwie 25.000 Leute gefasst hat, oder? In einer Morning Session, wenn nicht sogar noch mehr. Also wenn ich jetzt da darüber erzähle, oder merke ich als Trainer schon, wie es mir so ein bisschen, das ist ja ein Moment, wo man dort steht und einfach völlig überwältigt ist. Wie ist das für dich? Du stehst da ganz, nicht ganz allein, aber du stehst da am Start und du weißt genau, wow, ich bin angekommen dort, wo ich eigentlich angeschaffen habe wollen und jetzt gilt es eigentlich zu leisten. Okay, Klammern auf, oder du hast gewusst, shit, ich habe so ein bisschen schlechte Vorbereitung jetzt gerade in unmittelbarem Vorfeld gehabt. Was geht einem Athlet dort durch den Kopf? Geht überhaupt etwas durch den Kopf?
Das war wirklich, wirklich krass gewesen, das Stadion dort. Ja, eigentlich normalerweise vor einem Wettkampf kann ich meinen Fokus sehr gut halten. Also vor allem unmittelbar gerade vor dem Wettkampf, also die letzten 20 Minuten vor dem Wettkampf, ist für mich auch kein Problem, den Fokus zu halten. Ich weiss, ich habe meinen Gameplan, den ich will abspulen. Aber dort muss ich wirklich sagen, ich bin in das Stadion reingelaufen und ich meine, ich spiele. Weil es war so eine überwältigende Atmosphäre, so viele Leute. Ich habe gewusst, meine besten Freunde sind im Publikum, du bist im Publikum, viele vom Verein, der Heck ist im Publikum. Und ich habe wirklich irgendwie einen Moment gebraucht, um das zu verarbeiten. Und kurz ist der Wettkampf irgendwie verschwunden gewesen. Also ich habe gar nicht gewusst, was ich eigentlich machen muss. Aber nachher ich habe mich erst angefangen, als ich an der Startlinie gestanden bin. Und dann gemerkt habe, so, jetzt muss ich meinen Fokus wieder setzen. Und dort konnte ich mich dann wieder fangen und dann war der Fokus wieder da gewesen. Aber ja, das war wirklich ein Geisteskrank in der Stadion jetzt mit dieser Atmosphäre. Und das ist auch einer von den Momenten, wo ich muss sagen, das ist genau so ein Moment, wo man dafür trainiert oder das ganze Leben lang dafür schafft. Und ich glaube, ich habe den Moment habe ich den ersten irgendwie Monate später verarbeitet. Weil irgendwie vielleicht wahrscheinlich in einem Grille oder so, mit meinen Freunden. Weil ich habe erst realisiert, was es eigentlich war. Der Moment, oder das, auch das irgendwie so ein bisschen, der Moment, dass man merkt, man hat es geschafft. Ja.
Jetzt haben wir über das, der Höhepunkt geschwätzt, oder du sagst, das war ein ambivalenter Moment gewesen, und du hast auch wie so realisiert, eigentlich konnte ich nicht abprüfen, was ich eigentlich im Stand gewesen wäre, oder? Ja. Wir haben das im Vorfeld angeschaut, ich sage es mal, eine Finalqualifikation wäre ambitiös gewesen, aber nicht unrealistisch. Tiefschläge gehören zum Sport dazu. Du sagst, ambivalenter Moment. Gibt es denn in deiner ganzen Karriere auch noch weitere Tiefschläge vielleicht, wo du sagst, ja, dort habe ich mit einem unten durch, habe ich gemerkt, eben, wo mache ich das überhaupt, oder? Kannst du etwas erzählen über so einen Tiefschlag? Und vor allem, was uns natürlich interessiert, wie hast du wieder rausgefunden aus dem Tiefschlag? Oder wie, aus dem Moment aus.
Ich habe in meiner Karriere sehr, sehr viele Tiefschläge gehabt. Und ich glaube, das weißt du genauso gut wie ich. Du bist oftmals die Ansprechperson gewesen, die mich dann wieder aufgebaut hat. Ich habe sehr oft müssen, wenn ich einen Schritt habe weitergehen, müssen zwei Schritte zurückgehen in meiner Karriere. Ich habe zwei Jahre verloren. Oder zweieinhalb Jahre wegen Achillessehnenentzündung. Also ich war eigentlich als Junior unglaublich stark gewesen. Und dann so die Transition ins Erwachsenenalter war für mich extrem schwierig gewesen, weil ich eben genau dort, wo es dann so richtig gut 23 und dann aktiv gegangen ist, bin ich zweieinhalb Jahre oder fast drei Jahre weg vom Fenster wegen einer Achillessehnenentzündung. Und ich habe, glaube ich, auch sonst jedes Organ oder jede Sehne mal entzündet oder verletzt gehabt, die ich in meinem Körper habe. Ich habe schon Fussteil gebrochen dort, wo ich mich auch ein Jahr lang, das war eben auch im Vorfeld von der Europameisterschaft, wo ich dort einen Bruch in meinem Fuss zugezogen habe, wo ich irgendwie ein halbes Jahr lang gebraucht habe, bis ich das überstanden habe. Und aber ich habe immer wieder einen Weg gefunden, um das herauszufinden. Und ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt, wie das auch gegangen ist. Ich glaube, ein grosser Teil ist sicher auch das Umfeld, wo für mich erstens eminent wichtig ist und andererseits auch, wo mich immer wieder aufgefangen hat. Und ich denke, der andere Teil ist so wie eine Art, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben kann, aber so eine mentale Stärke, die ich tief in mir inne habe, die ich immer wieder vorgraben musste, um mich auch wieder selber motivieren. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, so eine Art Flamme in mir inne, die einfach so wie, wo, wenn ich ganz tief falle, mir immer wieder rausgeholfen hat. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt charakterlich stärker. Oder bin ich so, wie ich jetzt bin.
Schlussendlich reden wir auch ja immer, das ist ein Thema, wo man immer wieder sagen, oder Sport ist ja eine Lebensschule.
Oh, ja.
Wenn du das sagst jetzt, oder für mich ist das genau das, Lehren aus Niederlagen, eben die innere, die Motivation zu haben, wieder an seinem Ziel festzuhalten, mit Unterstützung natürlich, mal mehr oder weniger vom Umfeld. Also, hast du das Gefühl, der Leistungsspitzensport hätte ich
Prägt,
ja, genau.
Klar. Ich denke, also du hast dir vorher gesagt, wie lange bin ich jetzt in dem Spiel? 20 Jahre?
Fast 20 Jahre, ja.
Also die größte Zeit in meinem Leben bin ich jetzt bin in dem Sport drin. Der Sport hat mir unglaublich viel gegeben. Und aber auch immer wieder, also ich habe immer wieder müssen mich selber neu erfinden, zum weiterkommen. Und ich glaube, das ist die größte Feige, die ich mitnehmen aus dem Sport. Aus Niederlagen zu lernen. Eben sich immer wieder mal neu erfinden, hinterfragen, wie es weitergeht, wie es durchgeht, mentale Härte entwickeln. Es sind viele Elemente, die dazu mitspielen.
Ja. Du bist, ich glaube, du bist das Paradebeispiel, wenn ich das aus Trainersicht sagen darf, du bist mit viel Talent auch ausgestattet gewesen. Aber das Talent selber hat irgendwo, ist dann der Moment gekommen, wo das Talent wie, das hat wie nicht mehr, also es hat gelangt bis an einen gewissen Punkt an und dann hast du müssen investieren, oder? Und in dem Moment, wo man auch investieren hat, vielleicht auch, also auch verschaffen hat, ist eine gewisse Anfälligkeit auch gekommen, oder? Also ich habe dich immer erlebt, dass als wie unbeschwert, vielleicht wie das Kindskopf, oder? Wo alles ein Spiel vielleicht ein bisschen gesehen hat, oder? Dann bist du an die 20 Europameisterschaften gekommen und dann sind plötzlich, ja, und dann hat man wie gewusst, so, jetzt muss man vom Talent zum Spitzensportler, zum erfolgreichen Spitzensportler werden. Und dort hat man halt auch mehr arbeiten müssen. Das hast du gern wollen, oder? Das hast du gemacht, aber dort hat man gemerkt, vielleicht, ja, es ist, man muss aufpassen, vorsichtig sein.
Also, ich muss sagen, du hast schon recht. Also, ich denke, früher sind schon Kindsköpfe gewesen. Muss man ehrlich sagen. Also, die Athleten, und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich zusammen sitze. Ich bin nicht so oft auf dem Platz, aber wenn ich auf den Platz komme, finde ich es immer wieder faszinierend, wie unglaublich zielgerichtet die jungen Athleten schon arbeiten. Und, früher, ich weiß doch auch nicht, sind wir irgendwie, wenn wir einen Durchlauf gemacht haben, haben wir hauptsächlich Seich gemacht und haben irgendwie ein Schmähintervalltraining gesehen, weil wir irgendwie mit einem etwas gebastelt haben und dann sind wir wieder abgesäckelt. Und dann, wie du sagst, irgendwie so an der U20-EM ist dann der Punkt gekommen, wo man so gemerkt hat, so shit, hey, bis jetzt ist eigentlich alles Spass gewesen und irgendwie...
Jetzt fängt der Ernst vom Leben an.
Ja, der Ernst fängt an. Aber ich muss aber sagen, ich bin immer ein Schaffer gewesen. Also ich bin immer einer, ich denke, ich kann sehr, sehr hart trainieren und ich habe mich auch immer im Training wiedergefunden. Also ich denke, mein größtes Verhängnis ist einfach dann gewesen, dass mein Körper viele Punkte, die sehr fragil sind. Und das musste ich dann lernen. Und eben, wie ich gesagt habe am Anfang, ich habe für jeden Schritt müssen zwei zurückgehen. Aber ich bin dann Schritt für Schritt vorgekommen oder vorwärts gekommen. Und darum stand ich jetzt, wo ich bin. Und bin in der Ausgangslage, wo ich bin. Und kenne meinen Körper sehr gut.
Das ist sicher extrem wichtig auf dem Weg nach Paris. Oder du kannst gut selber einschätzen, was kann ich nicht, oder? Also du bist in dieser Hinsicht mit Sicherheit realistisch unterwegs, oder?
Ja.
Jetzt, eben, also Verletzungen hast du gesagt, die haben immer auch eine wichtige, also nicht eine wichtige, aber die haben immer eine Rolle gespielt, oder? Und wichtiger ist viel gewesen, wie komme ich wieder aus diesen Verletzungen raus, oder? Was muss man wieder für Massnahmen machen? Du bist auf nationaler Ebene, bist du auch vielleicht mit nicht 100%, bist du trotzdem auf einem Top-Level oben gewesen, im Vergleich, schweizweiten Vergleich. Du hast so viele Medaillen schon gewonnen an Schweizer Meisterschaften. Bedeutet dir Schweizer Meisterschaften überhaupt noch etwas? Tust du gerne an Schweizer Meisterschaften starten? Oder vielleicht anders gefragt, oder wenn du auch schon das, du hast Blut gelegt, vorher gesagt, oder wenn du international Blut gelegt hast, so Leute wie Jason oder du oder Mushinga, bedeutet das noch überhaupt etwas an Schweizer Meisterschaften zu starten?
Natürlich ist der Orientierungspunkt sicher im Internationalen. Aber auf jeden Fall bedeutet das etwas. Es sind die nationalen Meisterschaften, du willst letztendlich auch der Beste sein in deinem Land. Du willst zeigen, der internationalen Konkurrenz, dass du Stärkste bist, wo man kann antreffen in diesem Land. Aber ich denke, ja, nein, auf jeden Fall bedeutet das etwas. Es ist immer wieder schön, an Schweizer Meisterschaften zu starten. Ich habe schon viele gemacht. Aber wahrscheinlich, je besser das man wird, desto mehr switcht halt auch den Fokus auf internationale Wettkämpfe.
Also ist es auch nicht ganz so wichtig, Schweizer Meister zu werden. Wie du weißt, eigentlich ist mein Fokus eher übergeordnet. Und dann hätte mal ein anderer vielleicht den Moment von der, oder die Gunst vom Moment verwünscht und ist in einem Schlusssport führen gesprintet oder so. Oder jo, bist du also trotzdem stinkig, wenn du nicht
gewonnen hast? Schlussendlich willst du also jeden Wettkampf gewinnen. Schlussendlich willst du immer der Beste sein. Das ist einer der Grundsätze von dem Sport. Sonst kommst du nicht wirklich weit. Aber es ist sicherlich so, dass wenn ein internationaler Wettkampf irgendwie im Clinch willst du mit einer Schweizer Meisterschaft, dann würdest du dich sicher wahrscheinlich mehr vorbereiten für den internationalen Wettkampf. Aber ich werde jetzt halt irgendwie eine Bedeutung von einer Schweizer Meisterschaft schmälern, weil es für mich schon auf jeden Fall eine Bedeutung hat. Und zwar, dass es, ja, wie ich gesagt habe, eben, dass es schön ist, dann sagen dürfen, dass ich der Beste
bin. Vom Land.
Vom Land in diesem Jahr. Genau.
Okay. Du hast vorhin die Europameisterschaft in München angesprochen, oder? Du hast auch also ein bisschen angedeutet, dass das so der Moment, vielleicht der Schlüsselmoment auch für dich war, das Erlebnis auch zu sagen, hey, ich mache weiter, oder? Also ich bin trotzdem, dass ich jetzt das geschafft habe, endlich einmal vielleicht an einer internationalen Meisterschaft davon an Start gehen, hast du dort den Entschluss gefasst, ich mache weiter. Du hast dort einen Trainerwechsel gemacht, oder? Du bist von mir zum Michael Rüegg gewechselt, dem Nationaltrainer von Swiss Athletics, der unter anderem eben Fabian Schlumpf oder Chiara Scherer trainiert hat oder trainiert. Für alle die, die nicht aus der Leichtathletik kommen, wieso macht man einen Trainerwechsel, obwohl eigentlich man ja erfolgreich war?
Also, ich denke, grundsätzlich machen wir das, um neue Reize zu setzen, um den Körper mit neuen Reizen zu belasten, wo dann mit der Hoffnung darauf, dass der Körper dann auf die neuen Reize adaptiert und besser wird. Oder dass man vielleicht in einem neuen System trainiert, wo mehr auf einen zugeschnitten ist. Ich denke, bei uns, also bei dem Trainerwechsel, den wir dort angestrebt haben, das ist ja immer, also das ist eine konforme Sache gewesen, ist es auf eine Art, ich denke, eine Weiterentwicklung gewesen in einem Prozess. Also, du hast selber gemerkt, wir kommen so ein bisschen an Grenzen von deinem, sagen wir das so, Zeitmanagement.
Ja, und den Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, genau. Für das, was du brauchst, schlussendlich.
Genau. Und dann haben wir uns überlegt, eben, was für Optionen gibt es. Und dann sind wir beide eigentlich dann zum Schluss gekommen, dass wahrscheinlich der Wechsel zum Michael Rüegg sinnvoll ist, weil er halt, obwohl er vielleicht eine neue Reiz setzt, sehr ähnlich mit unserem System ist, also sehr ähnliche Ideen hat, wie wir das damals hatten. Und darum haben wir uns eigentlich im Sinne einer Weiterentwicklung haben wir uns dazu entschieden, zu Michi wechseln. Das war sehr emotional gewesen.
Absolut. Das darf ich immer wieder betonen, oder? Das ist eigentlich das, was ich als Trainer anschaffe, ja, schlussendlich, oder? Ich möchte ja solche Leute trainieren. Mhm. Aber ich glaube, das, was wir dort ganz klar miteinander diskutiert haben, ist so ein bisschen, ich habe am Schluss einen Job und der Trainer sein ist noch nicht, oder ist nicht mein Job gewesen, oder? Ja. Und du hast eigentlich den Job Profi in Aussicht gehabt und hast gesagt, ich möchte Profi sein und das hat einfach nicht gematcht, oder?
Ja. Und ich meine, wir müssen ja sagen, der Michi ist halt Profi-Trainer.
Absolut. Also
Michi, sein Job ist es, ja,
Trainingsplan schreiben. Absolut. Absolut. Das eben, das ist auch, ich glaube, das ist einfach mehr auch eine Info, oder wieso macht man das überhaupt, oder es ist, wie du gesagt hast, wir haben das mit einem langen Prozess so miteinander abgemacht und das heisst eben, wie gesagt, oder ich fiebere nach wie vor mit allem, was du machst und schlussendlich bist du auch ein Teil von meiner Familie, schlussendlich, oder? Absolut. Familie ist mein nächstes Stichwort, ist so ein bisschen wie wichtig, oder wenn man jetzt reden, also wenn man Olympische Spiele mitmacht, das ist, der hat so einen Status Exzellenz erreicht, oder? Schlussendlich. Ja, jetzt ist es doch, oder? Ich meine, es muss an Olympischen Spielen teilnehmen, überhaupt an Olympische Spiele zu kommen, braucht unglaublich viel Zusammenspiel von ganz, ganz, ganz vielen Elementen. Dann an einem Olympischen Spiel zum Tag X auch noch das absolute Leistungspotenzial können abzurufen, das ist noch eine absolut andere Herausforderung. Oder? Wie wichtig ist es aber aus Sicht des Athleten, eben das ideale Umfeld sich zu machen? Oder? Also du hast jetzt das wie gemacht, du hast gesagt, Michi Rüegg, der hat mehr Zeit für mich.
Ja.
Das gibt einen neuen Reiz, das will ich machen. Oder? Und ich meine, du hast an deinem Umfeld geschafft.
Extrem.
Wie wichtig ist denn das ideale Umfeld?
Also ich glaube, also jetzt in meinem persönlichen Fall, ich kann jetzt mehr oder weniger nur von mir sprechen, ist das Umfeld unglaublich wichtig. Also ich bin meinem Umfeld sehr, sehr viel schuldig, sagen wir mal so. Ich habe aber auch lange gebraucht, bis ich das Umfeld hatte, wo ich brauche oder wo ich quasi maximal gut kann performen kann. Und also eben angefangen bei meinen Eltern, die mich immer unterstützt haben, bis hin zu irgendwie Sponsoren, der Hecki zum Beispiel Sponsor, Beat, die aus dem Verein kommen, über den Arzt, der mich immer wieder mal behandelt, bis hin zum Physio, der Urs, der mittlerweile fast schon, ich sage jetzt, so eine Art Mentaltrainer, Seelenklempner ist für mich. Also das Umfeld ist extrem wichtig, wo du dich dann befindest.
Und es braucht auch eine Zeit, oder? Bis du das, eben, du hast es vorhin gesagt, oder?
Ich habe lange gebraucht für das. Ich habe sicher die Hälfte von meiner Karriere gebraucht, bis ich das anbekomme. Dass ich immer gewusst habe, wenn ich irgendetwas habe, verletze ich, dass ich genau gewusst habe, okay, ich muss dort hin. Ich muss an dem Stelle drüber arbeiten, dass ich wieder weiterkomme. Ja, also ich habe meinem Umfeld sehr, sehr viel zu verdanken. Und ich stand tief in meinem Umfeld in der Schuld.
Wir haben eine Frage aus der LCT-Community. wie bist du überhaupt zu den 3000 Meter Steeple gekommen? Was ist deine Motivation, den 3000 Meter Steeple zu rennen? Du bist in den 800 Meter gross geworden, hast dann auf 1500 Meter gewechselt, das haben wir gehört bei der Einleitung. Du bist irgendwann mal bei den 3000 Meter Steeple gekommen und bam, plötzlich, schlussendlich ist der Knüppel aufgegangen, oder? Und du bist international unterwegs gewesen.
Ja, ich glaube, es war mehr oder weniger Zufall gewesen. Es war in der Corona-Zeit, wo wir, also was keine Wettkämpfe gibt. Und dann haben wir uns entschieden, komm, wir starten doch mal. Also es gab den einzigen Wettkampf, was es gab. Der
nächste mögliche Wettkampf,
ja, das war die Steeple-Schützenmeisterschaft. Und ich weiß gar nicht, wieso wir den echt teilgenommen haben. Ich weiß, ob es meine Idee war oder deine Idee war. und dann sind wir angereist und dann hat das eigentlich von Anfang an relativ gut gepasst. Und ich habe mich irgendwie wohl gefühlt. Und was mich aber von Anfang an eigentlich am meisten gereizt hat an dieser Disziplin, ist der technische Aspekt. Also meine, von Haus aus haben wir schon sehr, sehr viel mit Hürden geschafft und immer wieder Gymnastik gemacht und so. Und ich glaube, darum ist es mir von Anfang an sehr, sehr leicht gefallen, über die Steeple-Bike rüber zu kommen. Und dann hat mich einfach der technische Aspekt nie gereizt. Das Element, über die Hürde drüber zu kommen, über den Wassergraben. Und dann irgendwie ist es so daraus entstanden, dass ich dann je mehr einfach dann mehrere Steeple-Wettkämpfe gemacht habe und dann, dass es von Anfang an sehr, sehr gut gepasst hat. Und dann haben wir den Weg irgendwie weiterverfolgt. Dann habe ich gemerkt, dass da sehr, sehr viel Potenzial rum ist. Und dann ja, bin ich irgendwie auf diesen Hürden sitzen geblieben.
Also mich hat ein bisschen untertrieben mit, es hat gerade gut gepasst. Ich glaube dann, wenn sie im ersten Stippelrennen überhaupt, nein, du hast als U16 einmal 2000 Meter Stippel gemacht gehabt, so.
Ja.
Und dann irgendwann mal dazwischen auch mal noch so. Aber im ersten ernstzunehmenden Stippel-Wettkampf ist er, glaube ich, die beste Stippelzeit gelaufen, wo seit 10 Jahren überhaupt der Schweizer gelaufen ist.
Ja.
Und ist gerade gebucht worden natürlich für die Team-Europameisterschaft im Folgejahr.
Gut, ich muss sagen, dass die bei so eine
es ist sicher nicht die Disziplin, die meisten Leichtathleten machen.
Ja.
Also bei den Sprintern ist es sicher ein bisschen anspruchsvoller.
Ja, wahrscheinlich nicht gerade, wenn der erste Wettkampf wahrscheinlich nicht gerade genau. Der dauert seit 10 Jahren der beste.
Genau. Also du hast vorhin jetzt schon ein bisschen erzählt, oder, wieso du das toll findest. Also für eine, ich sag's mal, eine Laie in der Leichtathletik würde ich sagen, 3000 Meter allein ist schon durchaus anstrengend genug. Jetzt kommen noch die Hindernisse und die Wassergräben. Wenn ich jetzt würde, wenn du müsstest so eine Tipps für mein erstes Steeple-Rennen, was würdest du eben wie mir raten?
Also, das, was die meisten massiv unterschätzen, ist der Wassergraben. Ich habe schon viele Leute
also verlieren. Also Schwimmbrille.
Ja, genau, Schwimmbrille und am besten eine Angelrute. Nein. Ich habe schon viele Leute von Kollegen gehabt, die gefunden haben, ja, Stipel, komm, das machst du einmal und dann läufst du auch gut.
Locker flockig.
Und dann sind sie mal über den Wassergraben über, dann haben sie gesagt, hey, das ist eben doch noch etwas anderes, dann schäppert es schon ordentlich über den Wassergraben. Ich denke, und der grösste Tipp, den ich gegeben habe, ist, meine Hürde, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht, oder einfach wie der Lichtleiter sicher schon mal irgendwie, sind vielleicht von einer Hürdengymnastik schon mal mit Hürdenberedung gekommen, oder ein Stipel-Wassergraben. Ich denke, das ist etwas, was wir mal vorher gemacht haben, mal drüber gesprungen sind, bevor man sich dann da einfach ins kalte Wasser schmeißt. Und ja, also sonst Hürden laufen.
Wenn du jetzt, eben, ich sag's mal, einen Tipp auch würdest, uns eine Mittelstrecklerinnen und Mittelstreckler, die so im U16-Alter sind. Ich meine, dort hast du bei uns angefangen im Lichtleiter. Nein, bist ja so U14er schon dazu gekommen. Und wir haben immer wieder so schöne Grüppchen an Mittelstreckler. Die, ich sage jetzt nicht, die träumen davon, wie der Michi zu sein. Aber was könntest du denen raten? Was müssen sie bedenken in ihrer Karriereplanung vielleicht? Auf was müssen sie Wert legen, wenn sie wollen, vielleicht eben mal wie du werden, oder?
Ich denke, also ich bin jetzt schon sehr lange in dem Spiel dabei und ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man immer Spass hat bei dem, was man macht. Dass man Spass hat am Rennen, Spass hat am Training. Und ich weiß nicht, dass er ein bisschen wertschätzt, dass man in der Gruppe kann trainieren kann, dass man Freunde hat, die man kann treffen kann. Und je mehr dass es dann nachher richtig professionell geht, desto mehr Komponenten kommen dazu. Also, irgendwann ist es dann halt einfach mal harte Arbeit. Irgendwann ist es dann halt einfach mal Abspulen von Trainings.
Fließ,
absolut. Also,
im Mittelstreckenbereich wahrscheinlich
am. Enorm Fließ. Und dann bist du halt bei jedem Wetter draußen. Und bist halt rennst im Schnee, rennst im Sturm, rennst in der Hitze. Aber der Kern, wo mich immer begleitet hat, ist, dass ich Spass habe bei dem, was ich mache. Und das ist so das, was ich sicher würde gerne mitgeben. Und also spezifische Tipps kann man mich alles fragen. Und ich denke, ich habe ein großes Repertoire an Wissen. Von Blackroll über welche Schulter man sollte laufen, über was man am besten nicht macht vor einem Wettkampf oder was man am besten macht nach einem Wettkampf. Was ich will sagen ist, es ist eine unglaublich große Frage und ich denke, das Wichtigste ist, dass ich gesagt habe.
Spass zu haben.
Ja, und wenn man spezifische Fragen hat, kann man sich jederzeit bei mir melden. Das ist, denke ich, etwas, was ich auch gerne mitgeben würde, ist, dass man vielleicht die Hemmschwelle ablegen sollte, mich zu fragen oder einfach mehr zu schreiben.
Du bist einer von uns schlussendlich.
Absolut, ja.
Du hast ja auch Training, oder jetzt aktuell aus bekanntem Grund nicht mehr ganz so viel Training. Ich meine, die Kids, die haben einen unglaublich erfolgreichen Trainer. Und du bist eigentlich schlussendlich, du hast eine wahnsinnige Verantwortung auch. Du bist Vorbild, oder? Also du bist für die U12er, glaube ich, das gewesen. Bist du ein riesen Vorbild, das hören wir immer wieder, oder? Am gleichen Wettkampf dürfen starten wie mein Trainer, der übrigens auch noch international unterwegs ist. Hast du auch ein Vorbild? Darf man das einen fast 30-Jährigen fragen?
Ja, also ich habe nie, früher war vielleicht der andere Buch mal ein Vorbild gewesen, aber ich habe nie wirklich so ein sportliches Vorbild gehabt, weil ich habe immer versucht, so mein eigenes Vorbild sein im Sport. Aber ich habe sicher Vorbilder neben dem Sport. Und das sind zum Beispiel meine Eltern sind meine Vorbilder. Du bist eines meiner Vorbilder. Lehrer von mir ist ein Vorbild von mir. Aber was ich immer versuche zu machen, ist so ein bisschen mit all den Menschen, die ich mich umgebe, so von denen immer wieder etwas mitzunehmen. Und so ein bisschen etwas, was die vielleicht gut machen, mitzunehmen. Und darum ist so jeder, der mit mir so ein bisschen meinen Weg beschritten ist so ein bisschen eine Art Vorbild. Ja.
In seinem spezifischen Bereich.
Genau, absolut.
Sehr spannend. Ich habe es vorhin schon angedeutet, du bist fast 30, Michi. eigentlich kann man fast sagen, es ist wie guter Wein, oder? Also je älter, desto besser. Du bist im idealen Leistungsalter für Mittellangstrecke. Dürfen wir in 5 Jahren eine erste Marathon-Bestleistung von dir erwarten?
Oh, hey. Mittlerweile, dass es 30 werden, ist fast ein Running Gag. Also im Dreislag in Montegordo war es ganz schlimm gewesen. Habe ich selber realisiert, dass ich das Jahr 30 werde. Da muss ich kurz durchschnaufen. Und dann hat irgendwie Fabian Schlucker gesagt, du bist jetzt M30. Und ich sage, nein, ich bin nächstes Jahr M30.
Du bist eigentlich
ein Masters. Das war irgendwie 3. Januar
gewesen. Ja, du gehörst doch ein Masters.
Scheisse, Mann. auf jeden Fall fühle ich mich ungefähr wie 10 Jahre jünger oder so. Frisch, also maximal kognitiv entwickelt wie ein 18-Jähriger. Aber zurück zu deiner Frage. War dann Bestzeit?
Also diese Karriere nach der Bahnkarriere.
Ich werde vermutlich schon mal in meinem Leben einen Marathon rennen, aber mit sehr großer Sicherheit nie ambitioniert. Für mich ist so, ich habe früher immer gesagt, als ich 18 Meter gemacht habe, habe ich gesagt, 15 Meter, so, oh Gott. Jetzt mache ich 30 Meter und ich glaube, dort hört es auf mit der Distanz. Ich bin sehr gut in Ausdauer, aber ich bin nie jemand gewesen, der das so den Reiz gefunden hat in mehr als Bahn weg, also mehr als 10 Kilometer oder so immer. Ich glaube, ich werde nie ambitioniert Marathon laufen, aber ja.
Leute, die dich kennen, wissen ja, dass du auch gerne mit Rädern unterwegs bist und über den einen oder anderen das vielleicht würdest du
gehen. Genau, ich habe noch viele sportliche Sachen, die ich gerne ausprobieren. Aber also es ist lustig, ich brauche sicher auch nach meiner Karriere, brauche ich sicher auch eine Zeit, wo ich ein bisschen Abstand muss nehmen von der Leichtathletik, um irgendwie eine andere Ziele zu verfolgen, die ich im Leben habe. Sei es mal einen anderen Sport verfolgen. Aber heute wahrscheinlich nie unter 3 Stunden laufen zu machen.
Zu meiner letzten Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir von der LZT wünschen?
Oh, das ist ein ganz einfacher Wunsch. Und jetzt weiß ich nicht, was der Hegi sich gewünscht hat, aber der gleiche Wunsch hat.
Ich glaube, es ist so ein...
Hat er sich die Bahn gewünscht?
Ja, ich weiß nicht genau, was er sich gewünscht hat. Doch, wahrscheinlich hat er sich eben Bahn gewünscht.
Bahn gewünscht?
Ich glaube schon. Aber steht der Tropfen höhlt den Stein?
Ja, ich kann sagen, aber seit etwa 10 Jahren heisst es sowieso dieser Bahn, dieser ominöse Bahn. Aber ich glaube, wenn etwas die Verwurzelung von diesem Verein noch mehr wird beitragen würde, wäre es wirklich eine 400 Meter Bahn. Und anscheinend hat sich das jetzt so eingeprägt in dieser Familie, dass es schon fast vorbei wird. Nein, also ich würde mir eine Bahn wünschen. Oder dass ich zumindest noch in meiner vielleicht Trainerkarriere also erlebe, dass eine Bahn wird. Eine 400 Meter Bahn. Ob es jetzt ein Terwil, Obril, Ettingen oder wo auch immer ist. Ob es einfach eine Bahn, wo man sich dann kann verankern kann als Verein. Ja. Wo man keine Baseball am Kopf bekommt nach dem Training.
Das ist ein Wunsch, der glaube ganz tief verwurzelt ist wie der Lichtathlet. Das werden wir mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal hören. Ich danke dir, Michi, für das Gespräch und beende den Podcast eigentlich mit dem, dass wir möchten in Ausschau stellen, wer als nächstes bei uns ist. Nämlich bei der nächsten Ausgabe würden wir euch jemanden vorstellen, der überhaupt ermöglicht, dass so Bestleistungen können realisiert werden, wie sie der Michi tut, machen. Es ist nämlich Helen Suhr, unsere Starterin, wo mir wird Rede und Antwort stehen. Also wenn ihr irgendetwas möchtet von der Helen Suhr wissen, was es denn bedeutet, Starterin zu sein, wie man mit dem Druck umgeht, dass das ganze Stadion auf dich schaut, wenn gerade irgendeine Zeitmessung zum Beispiel nicht funktioniert oder so, dann dürft ihr das stellen an podcast@lzterwil.ch, bitte bis Ende März. Dann tun wir das entsprechend einbauen in die nächste Aufnahme von dem Podcast und sie wird euch mit Sicherheit auch dort entsprechend Antworten liefern. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen schönen Nagelschuhgruß auszurichten und bis bald zu wünschen. Hey Leon, ich glaube, wir müssen noch kurz erklären, was das mit dem Nagelschuhgruß auf sich hat. Das hat nämlich den Ursprung vom ersten Präsidenten beim LZ Terwil, der Markus Kopp, oder auch Köpple genannt, hat das eingeführt. Der hat nämlich in seiner gesamten Kommunikation um den LZ Terwil herum immer seine Sachen mit dem Grußwort so beendet. Er hat seine Vorstandssitzungen eingeladen und hat das immer so gemacht. Immer mit einem Nagelschuhgruß fertig gemacht. Das ist der LZT und darum behalten wir uns das doch bei. Und ich glaube, das war es jetzt endgültig für heute. Nagelschuhgruß und bis bald.